Ja, guten Tag auch von mir. Mein Name ist Julius Albe und ich darf uns heute die Predigt halten und wie schon angekündigt, wir starten mit einer Predigtreihe. Es soll Vers für Vers durch den ersten Johannesbrief gehen und um euch vorab so ein bisschen Lust zu machen aufs Bibelstudium, der erste Johannesbrief wird uns die Frage beantworten, kann ich wissen, ob ich errettet bin? Und das ist eine sehr gute Frage und wen die Frage beschäftigt, für den wird der Brief spannend sein, denn er beantwortet die Frage eindeutig mit Ja. Da lesen wir in Kapitel 5, Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und gleichzeitig wird uns der Brief auch noch die Merkmale liefern, an denen man sieht, dass man errettet ist. Wer sich also fragt, kann ich wissen, ob ich errettet bin und woher kann ich das wissen, für den wird dieser Brief, glaube ich, sehr ermutigend sein. Ups. Wir haben in unserer Gemeinde ja ein Jahresmotto, das heißt geliebt, um zu lieben. Also Gott hat uns zuerst geliebt und liebt uns immer fort und wir lieben deshalb unsere Mitmenschen und insbesondere andere Christen. Und Liebe spielt bei Johannes eine bedeutende Rolle. Wir werden sehen, Liebe zu anderen Christen, das wird eins dieser Merkmale sein, an denen meine Errettung sichtbar wird. Ja, da lesen wir in 1. Johannes 2, Vers 10 und 11, wer seinen Bruder liebt, bleibt im Licht und kein Anstoß zur Sünde ist in ihm. Wer seinen Bruder hasst, ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis. So viel vorab. Was werde ich heute machen? Ich werde die erste Predigt halten und deshalb werde ich zuerst was zum 1. Johannesbrief allgemein sagen. Also eine kleine Einführung machen, Thema, Hintergrund, Kontext, zentrale Gedanken des Briefes. Euch zeigen. Danach werden wir den ersten Textabschnitt betrachten. Da werden wir das erste Kapitel und noch zwei Verse lesen. Und den Text werde ich erklären, also auslegen, dass wir den auch verstehen. Und dann finden wir hoffentlich auch was drin, was für uns nützlich ist. Ja, und das wird so eine Predigt sein, die sich um einen Bibeltext dreht. Und das wird genauso sein die nächsten Wochen. Und ich denke, du kannst davon richtig viel profitieren, weil wir Prediger haben natürlich da schon Arbeit reingesteckt, den Text zu verstehen. Und du kannst da einfach eintauchen und davon profitieren. Noch mehr kannst du profitieren und dazu möchte ich dich ermutigen, wenn du den Brief einmal im Ganzen gelesen hast. Ja, der ist nicht so lang, das dauert 15 bis 30 Minuten. Das machst du vielleicht bis nächste Woche einmal, dann kannst du noch mehr den Hintergrund verstehen und dann Predigten im Hauskreis auswerten, Fragen an den Text und dann die Predigt formulieren. Das, was ihr sowieso schon macht, das wird dann auch helfen, dass ihr möglichst viel habt von diesen Predigten. Ja, starten wir mit der Einführung. Der erste Johannesbrief ist ein Brief, obwohl er nicht danach aussieht. Der hat keinen Absender, keinen Adressaten, keine Begrüßungs- oder Verabschiedungsformel. Lass uns das so vorstellen wie einen Rundbrief unter Gemeinden. Vielleicht ist es auch eine Niederschrift von einer Predigt über das Johannesevangelium, denn es bestehen viele Ähnlichkeiten zwischen dem ersten Johannesbrief und dem Johannesevangelium. Ja, das sieht man an der Wortwahl, an der Sprache, an den Themen, die besprochen werden und an den verwendeten Bildern. Ein Beispiel ist zum Beispiel der Titel von Jesus als das Wort Gottes oder das lebendige Wort, das Wort des Lebens. Das ist ein Titel, den findet man nur im ersten Johannesbrief, im Johannesevangelium und in der Offenbarung des Johannes. Und ja, es ist durchaus denkbar, dass Jesus sich dem Johannes offenbart, als er die Vision für die Offenbarung hat, als das Wort. Das lesen wir in Offenbarung 19. Und dass Johannes dann diesen Titel einfach in seinen Schriften für Jesus verwendet. Deshalb gehen wir davon aus, dass Johannes den Brief geschrieben hat, auch wenn der Brief anonym ist. Der Brief richtet sich an gläubige Christen. Das sieht man daran, dass oft Phrasen verwendet werden wie, ja, damit ihr wisst, dass ihr errettet seid, daran erkennen wir, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Ja, anders als das Evangelium, was sich an Ungläubige richtet. Dann möchte ich was sagen zum Anlass des Briefes, genau. Der Anlass ist, dass in den Gemeinden, an die Johannes schreibt, Verwirrung besteht durch eine Art von Verführung. Wahrscheinlich durch eine falsche Lehre oder falsche Propheten, die in den Gemeinden etwas Falsches erzählen. Und das sorgt für Verwirrung und auch dafür, dass die Menschen die Gemeinde verlassen. Das sind ja alles Verse aus dem ersten Johannesbrief, an denen das irgendwie klar wird. Falsche Lehre heißt, sind Menschen, die behaupten Dinge, die oder verkünden Dinge, deshalb Lehre, so wie ich heute euch belehre, die verkünden Sachen, die der Botschaft von Jesus entgegenstehen. Und ich habe einfach mal ein paar stupide Beispiele formuliert, so was man vielleicht heute hören könnte, was auch so diese Art von falscher Lehre wäre. Zum Beispiel, wer Christ ist, hat finanziellen Erfolg. Oder wer geschieden ist, ist kein echter Christ. Oder als Christ muss man in Zungen, also in fremden Sprachen beten können. Oder als Christ muss man die Bibel durchgelesen haben. Ja, vieles davon hat irgendwie einen wahren Kern, aber jede dieser Aussagen ist irgendwie problematisch. Und da ist gut vorstellbar, dass wenn so eine Aussagen getätigt werden, dass das für Verwirrung sorgt. So dass man sagt, naja, ich dachte eigentlich, dass ich Christ bin, aber die Bibel habe ich noch nicht durchgelesen. Und vielleicht bin ich auch Opfer einer Scheidung geworden und vielleicht bete ich auch nicht in fremden Sprachen. Also bin ich jetzt wirklich ein Christ, obwohl ich das nicht habe? Und auf der anderen Seite ist es natürlich verführerisch für die Leute, die dann diese Extras haben. Ja, die haben dann so einen Elitestatus, so ich bin der tolle Christ, ich habe Geld, ich habe eine gute Ehe und so weiter. Und daraus erwächst so ein bisschen unsere Kernfrage. Ja, wie kann ich denn ehrlich wissen, ob ich gerettet bin? Kann ich mir darüber überhaupt sicher sein? Und das ist eine sehr berechtigte Frage, denn Jesus selbst spricht von Menschen, die glauben, dass sie zu ihm gehören und die er dann aber wegschickt. Das lesen wir in Matthäus 7 in den Versen 22 und 23. Da sagt Jesus, viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ja, also es sind Menschen, die sehen äußerlich nach Christ aus, tun sogar beeindruckende Zeichen und denken selber, dass sie zu Jesus gehören und müssen dann von Jesus hören, ich habe euch nie gekannt. Und ja, deshalb ist es eine sehr wichtige Frage und zum Glück wird der erste Johannesbrief uns das beantworten. Bevor wir dazu kommen, wie er das beantwortet, möchte ich noch was zu der falschen Lehre sagen, gegen die Johannes hier ankämpft. Die erfahren wir so ein bisschen durch die Hinweise im Text. Zum Beispiel wiederholt er ganz oft die Phrase, hieran erkennen wir. Dies mindestens 7-mal zu finden. Und durch diesen Fokus auf Wissen und Erkenntnis ist es naheliegend, dass die falsche Lehre auch irgendwas mit Wissen oder Erkenntnis zu tun hat. Ja, wer das Wissen hat, diese Erkenntnis, der gehört zur Elite. Und wer das nicht hat, der ist rückständig. Die Kennzeichen dieser falschen Lehre finden wir auch. Und zwar schreibt Johannes, dass sie verneinen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Sie verneinen, dass Jesus der Christus oder der Messias ist, also der von Gott gesandte Herrscher und Retter. Und sie verneinen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, also dass er als Mensch auf der Erde gelebt hat. Und Johannes nennt diese Menschen, diese falschen Propheten, Antichristen. Und wenn wir das Wort Antichrist hören, also zumindest bei mir ist es so, da denke ich sofort an das, was ich immer schon als Kind gehört habe, so der Antichrist, der kommt in der Endzeit und da denken wir vielleicht an Offenbarung, vielleicht denken wir auch an das Buch Daniel oder an vielleicht auch an die Ölbergrede oder den zweiten Thessalonicher Brief, weil es da eben immer um irgendwie Endzeit oder Endzeitverführung angeblich geht. Und das Interessante ist, in keinem dieser Texte kommt das Wort Antichrist vor, nicht ein einziges Mal. Das Wort Antichrist kommt nur hier im ersten Johannesbrief und ich glaube im zweiten Johannesbrief kommt es auch vor. Also nur Johannes schreibt davon und er bezeichnet damit eben falsche Lehrer und falsche Propheten, die die Gemeinde verführen. Deshalb, da dürfen wir dann auch unseren Gebrauch dieses Wortes mal ein bisschen überdenken. Die falsche Lehre, die hat vermutlich mit der sogenannten Gnosis zu tun. Und um den ersten Johannesbrief zu verstehen, möchte ich einfach kurz ein paar Worte dazu sagen, was die Gnosis ist. Gnosis kommt vom griechischen Wort für Erkenntnis und ja, da merken wir, deshalb redet Johannes so oft davon, dass wir Sachen erkennen. Ja, in unserer Sprache kennen wir zum Beispiel noch die Agnostiker, das sind die, die sagen, dass man nichts mit Sicherheit über das Jenseits sagen kann. Und also die Agnostiker sind die Nichtwissenden und die Gnostiker dementsprechend, das sind die Wissenden oder die Erkenntnis haben. Das wird besonders relevant in der Kirche des 2. und 3. Jahrhunderts, das ist jetzt Johannes noch nicht, der ist Ende des 1. Jahrhunderts, aber es ist einfach davon auszugehen, dass auch hier schon gnostische Lehre in den Gemeinden irgendwie vorhanden ist. Das passt einfach sehr gut zu dem, was Johannes schreibt. Der Inhalt der Gnosis ist, wenn man es ganz stark vereinfacht, irgendwie, dass Materie böse ist und Geist gut ist. Und das ist natürlich nicht biblisch. Ja, man kann vielleicht sagen, Materie ist irgendwie von Sünde durchzogen, aber an sich ist Materie nicht schlecht. Und auch, dass Geist gut ist, ja, da haben wir irgendwie Gott und die Engel als Geister, aber wir kennen auch böse Geister, die Dämonen und den Teufel. Also das kann so zumindest nicht ganz stimmen. Und das hat dementsprechend dann auch ein paar eigenartige Folgen. Ja, was heißt das für den Menschen? Mein Körper ist Materie, das heißt, der ist schon mal schlecht. Und mein Geist, der ist gut, aber der ist im Körper gefangen. Und der Tod bedeutet dann eben Erlösung, ja, der böse Körper stirbt, der Geist ist dann frei. Und das ist natürlich auch nicht biblisch. Und deshalb sorgt das für Probleme, ganz prominent drei Stück. Einmal Auferstehung, ja, der Gnostiker sagt, warum soll ich zurück in meinen bösen Körper? Auch Jesus als Gottes Sohn ist problematisch, weil entweder muss er dann ein Geist gewesen sein, weil Gott kann ja keinen schlechten Körper bewohnen, oder er war halt ein Mensch, aber dann war er eben nicht Gottes Sohn, sondern, keine Ahnung, war halt irgendein Typ. Und der Umgang mit Sünde wird auch nochmal spannend. Da ist ja, sage ich ja, mein Körper ist böse und das kann ich nicht ändern. Und dann habe ich zwei Reaktionen. Entweder bestrafe ich meinen Körper und verneine ihn. Ja, so denken wir an strenge Askese oder Selbstverletzung. Oder die zweite Reaktion ist, ich finde mich halt damit ab. Ich lasse meinem Körper freien Lauf und beschäftige mich halt nur mit der sogenannten Erkenntnis. Und da sehen wir schon, das ist irgendwie eigenartig. Aber solche Gedanken sind uns auch nicht komplett fremd. Ja, wer zum Beispiel schon mal so etwas gehört hat, wie es ist egal, wie du dich verhältst, Hauptsache du glaubst an Jesus oder Hauptsache du sprichst irgendein Bekenntnis oder hast irgendwann in der Vergangenheit mal an Jesus geglaubt. Also dieser Gedanke, Christen verhalten sich nicht besser als Nichtchristen. Der einzige Unterschied ist irgendwie, dass denen vergeben ist. Das ist natürlich Quatsch. Ich hoffe, das ist uns klar. Ein Christentum, was sagt, dass es egal ist, wie man lebt, das ist kein biblisches Christentum. Und an den paar Beispielen sehen wir halt, die Gnosis ist keine christliche Strömung, sondern Johannes nennt sie zu Recht antichristlich. Antichristus, sie steht den zentralen Botschaften des Christus entgegen. Soweit zur Gnosis. Jetzt wollen wir noch bereden, wie Johannes darauf antwortet. Also wie beantwortet er die Frage, woran kann ich sehen, dass ich Christ bin? Dass ich nicht nur behaupte, an Jesus zu glauben, sondern dass ich ihn wirklich erkannt habe. Und ich hatte versprochen, dass Johannes uns dafür Merkmale liefern wird. Und das werden so vier Tests sein, die uns im ersten Johannesbrief immer wieder begegnen. Stellen wir uns das so vor wie im Chemieunterricht, den pH-Teststreifen oder Lackmustest hat man das früher genannt. Wenn ich wissen will, ob eine Flüssigkeit sauer oder basisch ist, halte ich halt so ein Papier da rein und das verfärbt sich dann und dann sehe ich, ist das so oder so. Und diese Punkte, da will ich jetzt nicht tiefer drauf eingehen, aber ich will sie zumindest einmal genannt haben, dass wir sie im Hinterkopf haben bei den nächsten Predigten. Der erste Punkt wird sein, was glaubst du über Jesus? Und du musst halt irgendwie die richtigen Sachen über Jesus glauben. Ja, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der Christus, also der gesandte Herrscher Gottes und dass er als Mensch auf der Erde gelebt, dass er gestorben und auferstanden ist. Also diese Sachen, das muss irgendwie stimmen. Also und hier habe ich die Verse mal angeworfen, dass ihr auch seht, dass ich mir das nicht ausdenke, sondern dass Johannes das wirklich schreibt in seinem Brief. Also der erste Test, was glaubst du über Jesus? Der zweite Test wird sein, praktische Gerechtigkeit. Das wird uns heute beschäftigen im Text. Also Sünde vermeiden, Gottes Gebote halten und gerecht handeln. Der dritte Test wird sein, Liebe, insbesondere zu anderen Christen. Und das nicht nur in Wort, sondern auch in Tat. Und hier haben wir unser Jahresmotto natürlich ganz stark. Ja, wir sind Christen, wir sind geliebt, um zu lieben. Und daran erkennt man halt Christen, dass sie einander lieben. Und der vierte und letzte Test ist, dass wir den Heiligen Geist haben. Ja, also es reicht nicht, dass du ein Bekenntnis sprichst, dass du dein Verhalten irgendwie änderst und dann auch nett zu anderen Leuten bist. Ja, du musst tatsächlich auch Gottes Geist haben, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und genau, diesen Punkt sollten wir auch nicht vernachlässigen. Vielleicht ist euch bei den Versen aufgefallen, dass da wirklich so gut wie jedes Mal diese Formulierung ist, hieran erkennen wir. Also das ist wirklich was, was sich durch den ersten Johannesbrief durchzieht. An diesen vier Punkten sehen wir auch, was ist eigentlich Errettung? Manchmal denkt man vielleicht, naja, Errettung ist, dass ich nach dem Tod dann bei Gott bin für alle Ewigkeit und ewiges Leben habe. Und klar, das stimmt auch, aber Rettung, ein neues und ewiges Leben, das zeigt sich schon jetzt, ja, zumindest an diesen vier Punkten. Christen glauben das Richtige über Jesus, leben gerecht, lieben ihre Glaubensgeschwister und haben den Heiligen Geist. Also Christen leben jetzt schon zur Ehre Gottes und nicht erst, wenn sie gestorben sind. Ja, dazu sollte ich vielleicht noch eine Anmerkung machen. Johannes schreibt diese Sachen, um zu ermutigen und nicht um Christen unter Druck zu setzen. Das wird heute auch ein Thema sein. Denn bei manchen Aussagen, die er in dem Brief macht, könnte man wirklich denken, naja, der kommt jetzt hier wieder mit der Keule und will mir Druck machen. Da schreibt er zum Beispiel in Kapitel 3, Vers 6, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Ja, wenn ich so einen Vers höre und das einfach so nehme, ja, da wird mir auch bange, weil ich sage, ja, natürlich ist da irgendwie noch Sünde da. Und deshalb ist es wichtig, dass wir sowas im Kontext des ganzen Briefes lesen und verstehen. Und also ich hoffe einfach, dass wir heute auch zu dem Punkt kommen, dass wir uns davon ermutigen lassen und nicht uns danach niedergemacht fühlen. Wir werden heute zum Beispiel auch lesen, dass wir lügen, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben. Und irgendwie müssen diese Sachen zueinander passen, ohne sich zu widersprechen. Soweit zur Einführung. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit darauf verwendet, weil die Dinge einfach wichtig sind, um den ersten Johannesbrief zu verstehen. Und ich möchte mal kurz wiederholen, was sollten wir wissen? Der Brief ist von Johannes an die Gemeinde gläubiger Christen. Und in der Gemeinde herrscht irgendwie Verwirrung wegen falscher Propheten. Höchstwahrscheinlich ist es diese Gnosis. Gnosis lehrt, dass Materie schlecht ist und Geist gut ist. Und das führt zu Problemen, also drei Probleme, keine Auferstehung. Jesus kann irgendwie nicht der Sohn Gottes sein oder er kann nicht als Mensch auf der Erde gelebt haben. Und der Umgang mit Sünde wird irgendwie auch eigenartig. Ja, er bekommt dann entweder Selbstverletzung oder Leichtfertigkeit. Und Johannes wirkt dieser Verwirrung entgegen, indem er an den Kern des Glaubens erinnert. Ja, wir werden gleich lesen, am Anfang schreibt er, ja, ich schreibe euch nur das, was von Anfang an war, das, was ich gesehen und gehört habe. Also der verkauft ihnen nichts Neues. Er sagt eigentlich, ich wiederhole euch nur das, was ihr eigentlich schon wisst. Und er gibt uns vier Merkmale für Sicherheit. Glaubst du das richtig über Jesus? Vermeidest du Sünde und hältst Gottes Gebote? Liebst du andere Christen und zeigt sich das in deinem Handeln? Und hast du den Heiligen Geist? So viel zur Einführung und jetzt kommen wir zu unserem Text. Und den werde ich einmal lesen. Also wir lesen 1. Johannes 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 2. Und da schreibt Johannes, was von Anfang an war, was wir gehört, was mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Das wird der Text für heute sein. Und wir fangen einfach vorne an. Die ersten drei Verse sind ein langer Satz und habe ich vorhin schon angedeutet, ja, Johannes schreibt hier, dass er bezeugt und verkündet das ewige Leben. Und was ist das? Das ist das Wort des Lebens. Das, was von Anfang an war, schreibt er in Vers 1, das, was er gehört, mit seinen Augen gesehen und was er angeschaut und mit seinen Händen betastet hat. Und das meint natürlich Jesus Christus. Ja, Johannes schreibt, er hat Jesus mit seinen Sinnen erlebt, also Jesus als fleischlicher Mensch, also Mensch mit einem Körper. Und Johannes grenzt sich ab von irgendwelcher Extraerkenntnis. Er sagt, naja, ich bezeuge einfach das, was ich auch zum Anfang geschrieben habe. Ja, wer mein Evangelium gelesen hat, der weiß das alles schon. Und das, was ich bezeuge, ist eben dieser Jesus, der Sohn Gottes, das Wort des Lebens. Und er schreibt, Jesus existiert von Anfang an. Ja, wir lesen, dass das ewige Leben beim Vater war in Vers 2. Und ja, das erinnert uns natürlich auch an den Anfang vom Johannesevangelium. Ja, da steht, das Wort, im Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und hier wird das Wort dann irgendwann offenbar und im Johannesevangelium wird es dann irgendwann Fleisch. Also Jesus existiert von Anfang an bei Gott und irgendwann existiert er in unserer Welt, in unserer Zeitachse als fleischlicher Mensch. Also er wird irgendwann Mensch, er wird offenbart, das ist das, was wir zu Weihnachten feiern. Vers 3, warum verkündigt Johannes das? Damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus. Gemeinschaft ist etwas, was man gemeinsam hat. Also das bedeutet das Wort einfach, und das Wort wird im Neuen Testament zum Beispiel auch immer für das Abendmahl benutzt. Also wenn die Gemeinde das Brot und den Wein teilt, das haben sie dann gemeinsam. Und jetzt kann man natürlich fragen, was teilen wir mit Gott, wenn wir Christen sind? Was haben wir gemeinsam? Und da wäre zunächst mal das ewige Leben zu sagen. Ja, wir sagen ja, wir nehmen irgendwie das Wort des Lebens in uns auf, und also in Gott ist das Leben, und indem wir Jesus aufnehmen, haben wir auch dieses göttliche neue Leben. Ja. Und wir teilen aber noch mehr, Vers 4, wir teilen auch vollkommene Freude. Gott ist jemand, der sich freut und der uns mit Freude beschenken möchte. Wenn Menschen zu Jesus kommen, freut Gott sich, und dann freuen wir uns auch. Und Johannes freut sich, wenn er die Verwirrung beseitigen kann und dafür sorgen kann, dass Christen einfach wieder einen festen Stand im Glauben haben. Und auf diesem Punkt der Freude möchte ich noch einen Moment länger bleiben. Da möchte ich einen Vers aus dem Alten Testament lesen, Psalm 16, Vers 2. Da schreibt David: Ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Also diesen Punkt möchte ich wirklich betonen. David schreibt, es gibt für ihn kein Glück außer bei Gott. Und das möchte ich so betonen, weil manchmal der Teufel uns so locken möchte mit Freude, ja. Also mit so, ja, wer Christ wird, der gibt eben die Freude auf. Und das, was das prüde Christentum verbietet, da liegt eigentlich die große Freude drin. Irgendwie in Zügellosigkeit, in Trunkenheit, Rausch oder sexueller Unordnung. Und in gewisser Weise mag das irgendwie wahr sein. Ja, manche weltliche Freude geben wir auf. Aber da müssen wir immer verstehen, dass wir in Gott natürlich eine viel größere und vollkommenere Freude haben. Ja, die Freude, die Sünde uns geben kann, ist nichts im Vergleich zur Freude in Gott. Die Freude Gottes ist einfach auf einem ganz anderen Level. Und wer das nicht glaubt, der frage nach dem Gottesdienst einfach mal drei Leute aus der Gemeinde, was sie für Jesus aufgegeben haben und warum sie nicht zurückblicken. Ja, da gibt es so viele Zeugnisse von Menschen, die Glück suchen bei allerlei Freuden, die die Welt irgendwie bieten kann und die erst bei Jesus fündig werden und dann sagen, zurück will ich nicht mehr. Ja, Beispiele, die dann ganz oft kommen, sind Drogen, Beliebtheit, Alkohol, Partys und Sex. Für mich war es zum Beispiel Pornografie. Also das ist eine Sache, die ich zurückgelassen habe, um Jesus zu haben. Und ich sage dasselbe, was auch die anderen Zeugnisse sagen. Ja, die größte Freude, die mir die Sünde irgendwie bieten kann, ist nichts im Vergleich zur Freude Gottes, zu dieser vollkommenen Freude, von der Johannes hier schreibt. Oder der trübste Tag mit Jesus ist besser als der schönste Tag in Sünde. Genau, soweit zur Freude. Das wollte ich einfach einmal gesagt haben, weil das wird nachher nochmal eine Rolle spielen. Ist jetzt heute nicht unser Hauptthema, aber das sollten wir im Hinterkopf haben. Jetzt nach den ersten vier Versen kommen wir zum Hauptteil unseres Textes, die Verse 5 bis 10 und dann 2 Vers 1. Da heißt es am Anfang: Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Und das ist ein Muster, was uns beim ersten Johannes, Wahrheit und Lüge, wird uns heute auch noch begegnen, und später kommt dann Liebe und Hass, Gerechtigkeit, Gesetzlosigkeit. Hier lesen wir: Gott ist Licht ohne Finsternis. Und das Bild ist dann klar: Wer in Finsternis wandelt, der hat keine Gemeinschaft mit dem Licht. Ja? Wer in Finsternis lebt und sagt, dass er Gemeinschaft mit dem Licht hat, der ist ein Lügner. Ja, das ist völlig klar. Du kannst nicht im Dunkeln sitzen und sagen, du hast das Licht. Ja? Sonst würdest du nicht im Dunkeln sitzen. Vers 7: Nur wer im Licht wandelt, hat Gemeinschaft mit Gott. Und das Blut Jesu reinigt ihn von jeder Sünde. Ja, also die Sachen gehören irgendwie zusammen. Wenn ich zu Gott, zum Licht der Welt gehöre, dann muss ich auch im Licht wandeln. Das Bild ist sehr einfach, aber was es bedeutet, darüber müssen wir vielleicht noch einen Moment länger nachdenken. Ja, was heißt es denn jetzt konkret, im Licht zu wandeln, beziehungsweise in der Finsternis zu wandeln? Und dazu möchte ich mit euch drei Verse lesen aus dem Johannesevangelium. Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 19 bis 21. Da schreibt Johannes: Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Also, das Licht stellt meine Werke bloß. Meine Werke sind natürlich das, was ich getan habe. Die Frage, an der sich alles entscheidet, ist: Möchtest du das? Freust du dich, wenn Jesus in dein Leben kommt und deine Taten bloßstellt? Das ist die Frage. Entweder liebst du das Licht oder du liebst die Finsternis mehr. Jesus ist das Licht und an ihm entscheidet sich alles. Und an diesem Licht scheiden sich zwei Arten von Menschen. Ja, die einen stellen ihre Taten ins Licht und die anderen verbergen sie in der Finsternis. Wenn du nicht möchtest, dass Menschen wissen, was du heute Morgen, gestern oder letzte Woche getan hast, dann bist du gewissermaßen in der Finsternis. Ja? Und wir verstecken sowas natürlich gerne. Ja, die Sachen sind ja peinlich, wir wollen die ja nicht ans Licht bringen. Ja, ist ja auch blöd, jetzt wissen die Leute, dass ich ein Problem mit Pornografie hatte. Ja, sogar im Internet kann man es jetzt sehen. Aber genau das ist Leben im Licht. Versteck deine bösen Taten nicht, sondern benenne sie als das, was sie sind. Sie sind böse, Sünde. Und nur indem wir das machen, nur indem wir die Sachen ins Licht stellen und vor Gott bekennen, können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Das lesen wir in Vers 6. Du kannst nicht sagen, dass du Gemeinschaft mit Gott hast und in der Finsternis leben. Und in Vers 9 wird es auch nochmal ganz klar. Ja, nur wenn ich die Sünden bekenne, kann Gott sie mir vergeben. Ja, wenn ich die Sünden bekenne, steht da, ist er treu und gerecht, dass er mir die Sünden vergibt und mich von jeder Ungerechtigkeit reinigt. Und gleichzeitig, und da wird es jetzt spannend, Kapitel 2, Vers 1 bedeutet es, dass wir nicht mehr das Schlechte tun. Ja, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und das hört sich erstmal nach einem hohen Anspruch an. Aber ich möchte euch bitten, dass ihr den Gedanken fürs Erste einmal zulasst. Wenn nämlich diesen Gedanken verstehen, dann verstehen wir auch, warum Johannes später schreiben kann, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Und jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Ich glaube nämlich, dass wir diese Verse verstehen können, ohne in so einen werksgerechten, ja, du musst dich mehr anstrengen, reinrutschen. Und ich glaube, wir können es auch verstehen, ohne das zu relativieren, also ohne zu sagen, naja, der meint das eigentlich gar nicht so. Und ja, ich hoffe einfach, dass wir, wenn wir diesen Gedanken einmal verstanden haben, dass er euch zu einer Ermutigung wird. Und um das zu verstehen, denken wir noch einmal an den Menschen, der aus der Finsternis ins Licht geschritten ist. Also stellt euch einen Mensch vor, war in der Finsternis, ist zu Jesus gekommen, hat seine Taten offengelegt, hat diese vollkommene Freude geschmeckt. Meint ihr, der möchte zurück in die Finsternis? Dass er sagt, ja, Licht ist schön, aber die Finsternis war irgendwie doch schöner. Ja, natürlich nicht, oder? Also wer einmal im Licht ist und diese vollkommene Freude geschmeckt hat, der will nicht zurück. Und ich hoffe, damit können wir das besser verstehen. Ja, wer im Licht wandelt, der trägt keine Finsternis in sich. Ich kann nicht halb im Licht und halb in der Finsternis sein. Das passt einfach nicht. Ja, Vers 7, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander, also mit Gott. Und in Gott ist aber gar keine Finsternis, das haben wir in Vers 5 gelesen. Also ist dann in uns auch keine Finsternis, nichts Böses. Und jetzt kommt natürlich der Einwand, ich tue doch immer noch Schlechtes. Da ist immer noch Sünde, also bin ich doch nicht im Licht. Und das ist ein guter Einwand, weil damit kommen wir jetzt an den Kern des Problems. Und zum Glück schreibt Johannes auch gleich im nächsten Vers, also er schreibt ja erst, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und vorher haben wir auch in Vers 8 gelesen, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Ja, also es muss irgendwie so sein, dass da noch schlechte Taten passieren. Und jetzt überleg dir mal, du bist ja vorher auch nicht ins Licht gekommen, indem du besonders diszipliniert warst und deine Sünde einfach gelassen hast. Ja, so wie du vorher ins Licht gekommen bist, indem du Sünde bekannt hast und ans Licht gebracht hast, so ist das jetzt natürlich immer noch. Ja, Vers 9 haben wir gelesen. Wir bekennen die Sünde, dann ist Gott treu und gerecht und er vergibt. Und hier lesen wir haben einen Beistand beim Vater. Beistand bedeutet hier sowas wie der Verteidiger vor Gericht. Ja, und das ist Jesus. Kapitel 2, Vers 2, er ist die Sühnung, also das, wie das Strafgeld, was bezahlt wurde für die Schuld. Und das muss uns klar sein. Ja, du bist nicht gerecht, weil du jetzt die Sünde ein bisschen sein lässt. Also das sühnt nicht deine Schuld, sondern die Person Jesus Christus, der Gerechte. Er ist die Sühnung. Und stellen wir uns das ruhig vor als, ja, als so eine Szene im Gericht. Gott als der Richter, Satan der Verkläger und Jesus der Verteidiger. Jede Anklage, die der Satan erhebt, darauf muss der Verteidiger Einspruch erheben. Der muss sagen, Einspruch, euer Ehren, die Schuld wurde schon bestraft. Hier, ich kann dir sogar die Löcher in meinen Händen zeigen, Papa. Eine gesühnte Schuld darfst du nicht nochmal bestrafen und deshalb ist das erledigt. Und das bedeutet Sühnung. Die Schuld ist beglichen. Es gibt keine Schuld, die Jesus nicht begleichen kann. Ja, wir haben gelesen, Vers 2, für die ganze Welt hat Jesus gesühnt. Und jeder Mensch kann gerettet werden, Und der einzige Grund, warum jemand nicht gerettet wird, ist eben, dass er die Finsternis mehr liebt als das Licht. Ja? Wer dem Licht begegnet und sich entschließt, in der Finsternis zu bleiben, der bleibt logischerweise auch in seiner Sünde, obwohl Jesus auch für diese gestorben ist. Ja, soweit der Text für heute. Das Erste, was du heute bitte mitnimmst, ist, dass wenn du noch in dieser Finsternis bist, deine Taten nicht ans Licht gebracht hast, lass dich ermutigen, das zu tun. Ja, Gott will dir vergeben, aber du musst zu ihm kommen. Bekennen, was an bösen Taten in deinem Leben ist. Und ich hoffe, das macht uns Mut. Ja, wir müssen nicht jetzt uns anfangen anzustrengen, sondern wir müssen einfach zu Gott gehen und ihm bekennen, was wir von ihm wollen, was er uns vergeben soll. Und such dir am besten einen anderen Menschen, einen Freund und sprich das einmal laut aus. Ich denke wirklich, dass das sehr heilsam ist. Ja, und wir haben gelesen, Gott verspricht dir dann auch, dass er dir vergibt. Ja, wir haben gelesen, wenn du die Schuld bekennst, dann ist Gott treu und gerecht. Das sagt er dir zu. Er vergibt dir und reinigt dich von jeder Ungerechtigkeit. Genau. Und bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich über eine letzte Sache noch ein bisschen, bewegen. Und zwar diese Sache mit dem nicht mehr Sündigen im Licht wandeln. Es hat oft irgendwie so einen Beigeschmack von Werksgerechtigkeit und ja, dass man sich jetzt ganz doll anstrengen muss und deshalb wird das dann oft abgetan. Und ich würde mir wünschen, dass das nicht so ist. Weil ich glaube, der Text heute und auch viele andere Texte im Neuen Testament zeigen ganz klar, christliches Leben geht nicht, ohne dass Sünde rausfliegt, ohne dass mein Leben sich ändert. Ja, und wir haben ja auch gelesen, wer sagt, dass er Gemeinschaft mit Gott hat und in der Finsternis wandelt, der lügt. Und ja, ich habe so eine Vermutung, aber vielleicht stimmt die auch nicht. Ich möchte es einfach mal sagen. Ich glaube, der Grund könnte sein, dass es relativ leicht ist, die Gemeinde zu besuchen, ohne im Licht zu wandeln. Klar, hier wird dich kaum jemand zur Rede stellen über dein Leben. Und wenn es dir hier nicht passt, kannst du auch einfach in eine andere Gemeinde gehen, ja? Und es ist ja auch nichts Schlechtes. Wir wollen ja offen sein für Besucher. Und wenn du heute hier Besucher bist, dann freue ich mich sehr, dass du da bist. Ja, schön, dass du heute hier bist oder mir zuhörst. Vielleicht hast du aber auch schon mal einen Anfang mit Jesus gemacht und bist mit der Zeit lax geworden. Also du gibst dich zufrieden mit dem, was am Anfang war und hast keine Lust mehr, Sünden zu bekennen oder rauszuschmeißen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum manche Christen und Prediger eben besonderen Wert auf diesen Aspekt legen. Ja, wenn in deinem Leben Jesus nicht zu sehen ist, dann bist du halt auch kein Christ. Und ich denke, das stimmt auch. Und wo das Problem liegt, ist, glaube ich, wie man auf diese Botschaft reagiert. Ja, man versucht dann, wenn man sowas hört, vielleicht besonders diszipliniert zu sein, sich besonders anzustrengen. Ja, jetzt in der nächsten Woche nehme ich mir vor, richtig im Licht wandeln und dann muss das klappen. Und natürlich klappt es nicht. Ja, wenn du versuchst, das durch Disziplin zu lösen, wirst du irgendwann versagen. Und dann sind wir frustriert. Und dann, wenn wir nochmal so eine Botschaft hören, sagen wir, naja, das ist eben nur wieder die Werksgerechtigkeit, die irgendwie reinprügeln wollen. Oder wir pegeln uns irgendwie in der Mitte ein und sagen, an ein paar Stellen sind wir entspannt und lassen Sünde zu und an ein paar Stellen, da strengen wir uns halt an. Und wenn du dich da irgendwie wiederfindest, dann ist der Text heute für dich, weil ich finde, dass Johannes dieses Wandeln im Licht so schön auf den Punkt bringt. Es geht nämlich nicht um Anstrengung. Erst recht geht es nicht darum, Sünde zu tolerieren und zu sagen, ja, Gott hat mir ja vergeben. Johannes schreibt uns, damit wir nicht sündigen. Er geht sogar so weit, dass er sagen kann, Kapitel 3, Vers 6, jeder, der in ihm bleibt, der sündigt nicht. Und jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Und wenn wir uns nochmal an diese Gnosis zurückerinnern, macht es auch Sinn, dass er das schreibt. Ja, wenn da Leute sind, ja, wir sind Christen, aber wir lassen unserem Körper freien Lauf und leben eigentlich nicht danach, dann ist klar, dass er hier sowas schreibt, naja, dann habt ihr ihn eigentlich nicht erkannt. Gleichzeitig schreibt er aber auch, das haben wir auch gelesen, Kapitel 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. 1, Vers 10 und machen Gott zum Lügner. Wie kann das sein? Wie kann das zueinander passen? Und ich glaube, der Schlüssel ist dieses Wandeln im Licht. Ja, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wandeln im Licht heißt, du lässt Licht in dein Leben, auch an die dunklen Stellen. Du bekennst die Sünde. Und da geht es nicht um Anstrengung. Ja? Es geht eigentlich nur darum, dass du Gott sagst, was für Sünden du begangen hast, dass du das Böse Böse nennst und alles Böse ans Licht bringst. Und also das ist wirklich der Gedanke, den ich hier betonen möchte. Ja, es geht nicht darum, dass wir uns besonders anstrengen, sondern dass wir einfach diese schlechten Sachen immer zu Jesus bringen. Und ich glaube, wenn wir das regelmäßig machen, dann wird es mehr oder weniger von selbst kommen, dass wir weniger Sünde tun. Es kommt natürlich nicht von selbst, sondern das bewirkt Gottes Geist in uns. Aber wenn ich das Böse immer wieder böse nenne und vor Gott bekenne und das immer und immer wieder, ja, dann will ich das Böse natürlich auch nicht mehr tun. Selbst wenn das so eine Sünde ist, die schon mehrere Jahre mich bedrängt, dann will ich die Sünde nicht mehr tun. Ich stelle mich nicht der Sünde zur Verfügung, sondern dem Heiligen Geist. Und wenn ich das tue, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Sünde rausfliegt. Weil das haben wir ja gelesen, der Gott hat keine Gemeinschaft mit der Finsternis. Der Heilige Geist passt auch nicht zu Finsternis. Und wenn wir den in uns haben, dann ist eben auch die Finsternis nicht in uns. Und wenn das Wandeln im Licht wirklich so ist, dann kann uns diese Botschaft auch ermutigen, ohne dass wir da diesen Leistungsdruck verspüren. Dann kann ich sagen, ja klar, ich bekenne meine Sünde. Oder eben, naja, ich behalte sie halt noch für mich. Und dann kann ich mit Johannes ohne Zweifel formulieren, daran erkenne ich, dass ich Gemeinschaft mit Gott habe, dass ich ihm alles bekenne, dass ich im Licht wandle, wie er im Licht ist. Und das ist dann kein Druck, zumindest empfinde ich das so, sondern das ist eine Erleichterung. Weil ich nicht mehr sagen muss, naja, ich muss jetzt irgendwie schaffen, und wenn ich die Sünde nicht schaffe, bin ich nicht gut genug, sondern ich bringe sie einfach immer zu Gott. Eine Sünde, die ich seit so 3-4 Jahren bekenne, ist Faulheit in manchen Lebensbereichen. Und die bekenne ich relativ regelmäßig und bin sie aber noch nicht ganz los. Und da ist es für mich sehr tröstend zu wissen, dass Gott treu und gerecht ist. Ja, er vergibt mir diese Sünde, Jesu Blut reinigt mich. Ja, wir haben gelesen, Jesus ist mein Beistand. Und was mich jetzt noch frustriert, das ist nicht mehr Gottes hoher Maßstab. Ja, ich finde ja gut, dass Gott gut ist, dass er diesen hohen Maßstab hat. Auch meine eigene Machtlosigkeit frustriert mich nicht. Ja, das ist ja der Punkt, mit dem ich starte bei Jesus, dass ich sage, Gott, ich kann selber nichts tun, du musst es tun. Das Einzige, was mich frustriert, ist, dass diese Sünde noch in meinem Leben ist. Aber so ist das halt im Kampf. Ja, wer kämpft, der wird auch irgendwann mal frustriert. Nicht jeder Kampf ist siegreich. Aber ich darf erleben, dass sich da auch langsam was tut. Und am Ende weiß ich, dass Jesus der Sieger ist. Also ich arbeite ja hin auf den Sieg. Ich weiß schon, wie der Kampf am Ende ausgeht. Und das ist eben nicht, weil ich diszipliniert bin, sondern weil Gott gnädig ist. Deshalb kann ich darüber auch nicht hochmütig sein, weil ich sage, naja, ich habe da eigentlich nichts für gemacht. Ich habe es einfach nur immer wieder bekannt und Gott ist jetzt der, der langsam mein Herz verändert. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du dich davon ermutigen lässt. Ja, ich wünsche dir das auch, dass du nicht diesen Druck verspürst, sondern ermutigt bist, das einfach immer wieder vor Gott zu bringen, immer wieder die Sünde zu bekennen. Wenn du im Licht wandelst, indem du deine Sünde bekennst, dann bist du nicht in der Finsternis. Und das darf uns ermutigen, auch wenn es seit Jahren dieselbe Sünde ist, die du bekennst. Ja, ich finde es wundervoll und hoffe, dieser Gedanke macht euch Mut. Ja, wenn du im Licht wandelst, wenn du die Sünden bekennst, bist du nicht in der Finsternis. Das darfst du wissen. Das ist nicht so, naja, mal schauen, vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr bekennen. Wenn du es bekennst, bist du im Licht. Und auf der anderen Seite, wenn du den Kampf vielleicht schon aufgegeben hast und nicht mehr bekennst, dann lass dich anspornen. Komm raus aus der Finsternis. Bekenn deine Sünden. Ja, wir werden dich auch nicht richten. Ja, wir waren ja auch alle in der Finsternis. Keiner von uns wird hochmütig sein und sagen, naja, du bist ja ein Idiot, dass du die Sünde hast. Ja, ich kann dir sicher sagen, wer hochmütig ist und dich dafür richtet, der ist auch kein echter Christ. Soweit. Wir haben uns heute in den ersten Johannesbrief hineingedacht und dazu überlegt, wie die Situation in der Gemeinde ist. Ja, da haben wir gelesen von der Gefahr, die wahrscheinlich diese Gnosis ist und was Johannes Absicht ist. Er schreibt der Gemeinde, damit sie weiß, dies habe ich geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und woran man das konkret sieht, sind die 4 Merkmale, die uns ja auch noch in den nächsten Predigten begegnen werden. Und dann haben wir heute den ersten Abschnitt gelesen. Von diesen 4 Merkmalen hat uns heute vor allem die praktische Gerechtigkeit beschäftigt, der Wandel im Licht, Sünden bekennen und dann lassen. Und ich hoffe, das hat euch ermutigt. Ja, das hoffe ich wirklich. Du brauchst keine neue Gesetzlichkeit und du musst dich auch nicht mit Sünde in deinem Leben zufrieden geben. Sünde wird einfach immer wieder vor Gott gebracht. Und das wünsche ich euch. Ja, tretet mutig vor Gottes Thron und bekennt ihm eure Sünden. Jeden Tag vor Gottes Thron und die Sünden abgeben. Und das ist Wandeln im Licht. Ja, Gott segne euch. Amen.